das hat eigentlich auch damals eben damit zu tun gehabt, ich habe das ganz lange nicht loslassen können. Ja, ich habe diesen kleinen Mist da vor mich hergeschoben und wollte das nicht eigentlich mir zugestehen, dass das nicht funktioniert.
Willkommen bei Working the Questions. Mein Name ist Martin Fox. Ich bin Kreativunternehmer, Filmemacher und Marketer. Und jeden zweiten Freitag im Monat sitze ich hier mit meinem Co-Host Chris Zwitkowitz. Und wir sprechen mit jeweils einem Special Guest oder einer Special Guestin darüber, wie sie wirtschaften, so dass es ihnen selbst gut geht, aber auch ihrem gesamten Umfeld gut geht. Und unseren heutigen Gast, ihr habt die Stimme gerade gehört, den stellt uns Chris jetzt gleich einmal vor.
Ja, wir freuen uns unheimlich, Julia Kutas hier zu haben oder Kutas, je nachdem, die Gründerin und Betreiberin von Hidden Kitchen, ein unglaublich atmosphärischem und guten Restaurant. Hallo Julia.
Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein.
Julia, und ich möchte auch ganz gleich, so wie wir es sehr oft an unserem Podcast-Starts machen, einen Ortswechsel machen und diesmal zu dir ins Hidden Kitchen Park gehen. Ein Lokal, das mir seit mehr als einem Jahr fürchterlich abgeht. Es ist meist sonnendurchflutet. Es ist extrem angenehm. Schöne Musik, gute Düfte, verführerische Kuchen, gute Auswahl an Essen, unglaublich freundliches Personal, so relaxed. Es ist einer meiner liebsten Arbeitsplätze und Plätze, mich mit Leuten zu treffen. Und wir sind jetzt im Hidden Kitchen. Julia, du hast vor mehr als 10 Jahren damit begonnen. Du hast 2 Restaurants. Erzähl uns ein bisschen, wie es dazu gekommen ist.
Also zuerst einmal, es berührt mich wahnsinnig und ich möchte mich mal in erster Linie wirklich bedanken für diese Worte. Ich werde richtig sentimental, muss ich jetzt sagen, wenn ich das höre. Und es ist natürlich wirklich so, dass mir das, wenn du das jetzt so sagst, mir immer ein bisschen meine Gäste abgehen. Und die Gäste, die auch da bleiben. Und ich bin ja eigentlich seit einem Jahr trotzdem durchgehend geöffnet und sehe zum Glück meine Kunden. Und das ist so ein bisschen mein Lebenselixier auch, dass ich euch alle noch ab und zu eben für 2 Minuten sehe, die ihr Essen abholen. Aber natürlich die Leute, die dann da bei mir arbeiten, an ihren Laptops oder einfach ihre liebsten Freunde treffen und so, das realisiere ich jetzt gerade, wie schwer mir das abgeht. Und wie komme ich richtig so ein bisschen ein Herzklopfen, wie es auch wahrscheinlich in meiner Stimme hat.
Ja, und das ist auch
ein extrem optimistischer Mensch und ich versuche immer mit der Situation klarzukommen, die gerade ist und das schaffe ich auch sehr gut. Aber wenn man das jetzt so retrospektiv eben betrachtet, wird es super sein, wenn wir wieder aufmachen und Kunden wie dich wieder willkommen heißen
können. Ich kann es kaum erwarten und, und dein Platz wird einer der ersten sein, wo ich auftauchen werde, da ist überhaupt kein Zweifel. Und Hidden Kitchen ist ganz besonders auch, ist mir aufgefallen, weil es gibt eine, im Vergleich zu anderen Restaurants, begrenzte Auswahl an Speisen, sage ich einmal, ja, zum Beispiel Mittagsmenüs. Mir ist aufgefallen, es bleibt selten etwas über. Das liegt sicher an der unglaublichen Nachfrage, die es nach deinen Speisen gibt, aber wahrscheinlich auch am Management des Ganzen. Man kann einfach drinnen sitzen und ist nicht gezwungen, ständig Cola zu trinken, weil man einfach sich ein Wasser nehmen kann, das nichts kostet. Und niemand drängt einen raus und scheucht einen raus. Und die Leute sind unglaublich freundlich und nett drinnen, dein Personal, deine Teams. Also da spürt man schon so eine gewisse andere Haltung, als man es woanders spürt. Ja? Kannst du uns erzählen, was da dahinter ist?
Ja, da sprichst du schon ganz schön viele Themen an eigentlich gleich. Und zwar, also erstens mal das ganze Warenmanagement, das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, aber das steht für mich immer fast an oberster Stelle bezüglich natürlich des Einkaufs. Aber es ist für mich extrem wichtig, dass man da nachhaltig und da einfach bewusst Dinge tut. Ja? Und ich habe am Anfang sehr, sehr viele Menschen da gehabt, sehr viele Kunden, die das nicht so gut gefunden haben. Ja? Und ich habe sehr viel Kritik eigentlich am Anfang ernten müssen, bis dann eigentlich meine Kunden vielleicht selber auch drauf gekommen sind, dass das eigentlich ganz sinnvoll ist, was ich mache, oder einfach andere Kunden gekommen sind, die dann einfach das sehr sympathisch fanden. Aber es war in den ersten Jahren, wo ich erst die erste Hidden Kitchen im ersten Bezirk hatte, die Hidden Kitchen City, fast tagtäglich so, dass ich ausverkauft war. Und es sehr viele Menschen gab, die gekommen sind und gesagt haben, ja, aber wie können, das geht doch nicht, ja, ich komme jetzt hierher, ich will etwas essen, ich bin hierher gekommen, extra von irgendwo angereist und es gibt nichts. Und das ist unverständlich, ja. Mhm. Und ich habe dann gesagt, naja, aber wir legen einfach auf Frische, auf Qualität, wir wollen nicht Dinge wiederverwenden müssen vom Vortag, wir wollen das nicht wegschmeißen. Wenn Sie wollen, Sie haben jederzeit die Möglichkeit vorzubestellen. Ja, Sie können, also ich mache seit 10 Jahren Vorbestellungen. Das ist nicht eine Corona-spezifische Sache, sondern es ist so, man kann bei mir anrufen in der Früh und sagen, ich möchte unbedingt, dass ein böses Poisson noch da ist. Und das wird dann da sein. Ja, und das, ich hatte eben auch damals schon so ein digitales Food-Ordering-System eigentlich eingerichtet, noch vor Corona, was mir dann natürlich sehr, sehr gut getan hat, dass das schon bereits da war und ich gleich loslegen konnte damit. Aber das ist ein System, mit dem wir eben seit 10 Jahren arbeiten und das funktioniert eigentlich gut. Und wenn wirklich jemand unbedingt diese Speise haben will, dann wird er die bekommen, aber er muss sich halt kurz darum kümmern. Ja?
Das finde ich ja schon einmal, wenn ich da einhaken darf, einen sehr, sehr interessanten Aspekt von nachhaltigen Wirtschaften. Du versuchst eigentlich nicht zu verschwenden und hast das gut organisiert, hast das gut im Blick und das hilft dir jetzt in der Krise. Das scheint ja mal ein interessanter Aspekt zu sein. Ne?
Genau. Und es ist schon auch so, dass ich immer auch mein Menü von Anfang an daraus aufgerichtet habe, dass im Prinzip Dinge weiterverwertet werden können. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich Dinge, die abgelaufen sind, verwerte, sondern Dinge, die eventuell zu viel bestellt worden sind, dass du Rohstoffe dann einfach weiterverarbeiten kannst. Und das ist eigentlich das große Geheimnis hinter meiner Quiche. Ja? Das ist einfach eine super Speise, die man extrem unterschiedlich kombinieren kann. Aber wenn ich jetzt 3 Kilo Karotten zu viel bestellt habe, dann kann ich die einfach weiterverarbeiten. Ja? Und so ist es eben immer wieder in der Hidden Kitchen ein Kreislauf von diesen Speisen, die übrig bleiben oder Zutaten, die einfach zu viel bestellt werden. Aber mittlerweile ist es auch so, dass wir noch einen Schritt weiter gegangen sind. Also das war jetzt so lange Zeit mein Credo, aber mittlerweile arbeiten wir auch mit Too Good To Go zusammen, die eben auch so eine, kennt ihr sicher, ist eine super nachhaltige Gedanke dahinter, wo man dann einfach Packages machen kann von den Sachen, die man wirklich tatsächlich nicht mehr am nächsten Tag weiterverwenden kann und die werden dann abgeholt. Mhm. Genau, und es ist einfach wesentlich besser, also ich schlafe nachts besser zu wissen, dass jemand das abholt und es nicht in den Müll landen muss. Ja.
Und dazu gehört auch, kommt mir manchmal vor, wie du mit deinen Leuten umgehst. Die Teams sind amazing, die bei dir arbeiten. Ja, ist ein ganz wichtiger Teil der Atmosphäre. Und auch deine ein bisschen eigenartigen Öffnungszeiten. Da, wo andere, vor allem jetzt in Covid-Zeiten, sagen, um Gottes Willen, wir müssen bis 0 Uhr offen haben und feiertags und sonntags, da ruhst du dich aus.
Ja, da ruhe ich mich aus und mir ist es immer eigentlich sehr gut gekommen. Also eben, wo sich dann alle aufgeregt haben über, es gibt jetzt Ausgangssperren und ich kann nicht nach 19 Uhr offen sein, da habe ich mir gedacht, also das war für mich nie ein Thema. Also für mich war das immer sehr, sehr gut und eben, es sind viele, viele Aspekte, wo ich einfach immer so auf die Butterseite meines des Lebens falle. Ja, das ist halt einfach so schön. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach immer sehr, sehr gutes Karma daraus gestrahlt, aber irgendwie kommen sehr viele Dinge zurück in meinem Leben. Und eben, wie du sagst, ja, es ist eine super Sache, diese Öffnungszeiten, weil jetzt auch natürlich die Leute, die genau zu diesen Zeiten auch raus dürfen auf die Straße während des Lockdowns auch zu mir kommen können. Und ich nichts umändern muss und mein Team auch weiterhin motiviert ist, weil die auch genau in diesen familienfreundlichen Zeiten arbeiten können. Ja? Und für mich war das immer sehr, sehr wichtig. Ich bin ein Morgenmensch, sage ich mal, ja, und ich bin immer früh aufgestanden, ich war immer am produktivsten in der Früh und dementsprechend habe ich mir gedacht, also wenn ich irgendwas mache, dann muss ich irgendwas in der Früh machen, weil sonst wird das vielleicht nicht funktionieren und ich bin kein Nachtmensch, ja, ist ganz komisch, das mal so auszusprechen, aber ich erledige Dinge gerne tagsüber. Und so haben sich halt dann auch Leute irgendwie magnetisch dann beworben, die sich gedacht haben, das sind ja echt super Zeiten in der Gastronomie, die man sonst so nie hätte, weil man dort immer am Feiertag und immer am Sonntag arbeiten muss und immer nachts arbeiten muss. Und bei mir ist man halt fertig in der Küche um 14 Uhr, ja, und geht nach Hause zu seiner Familie und hat sein Freizeitprogramm.
Damals, also jetzt
so vor 10 Jahren, als du gestartet hast, du hast ja wahrscheinlich auch am Anfang schon Öffnungszeiten anders gemacht und die Dinge anders gemacht als viele andere. Und du hast ja auch gemeint, es kam dann ja auch viel Kritik von Kundinnen und Kunden daher, die eben das nicht verstanden haben, die Öffnungszeiten und warum jetzt plötzlich nichts mehr, also dieses Gericht nicht mehr da ist und sowas. Gerade am Anfang, wie bist du mit dieser Kritik umgegangen? Weil ich meine, zweifelt man, hast du da jeder daran gezweifelt, zu sagen, ja, irgendwie, vielleicht mache ich da doch was falsch, vielleicht geht das doch nicht auf?
Nein, es war interessant. Also ich habe extrem viel Kritik bekommen, unterschiedlichster Art. Ja, also zum Beispiel wie, warum steht da kein Bierfass und du bist doch neben dem Feuerwehrmännern und da brauchst du nur ein Schnitzel servieren.
Interesting Input.
Ja, solche Dinge. Also es war ganz, ganz, ganz lustig und ganz skurrile Geschichten. Ja. Und ich war der Meinung, nein, also nur weil das noch Wien nicht gesehen hat, ich bin der Meinung, das wird funktionieren. Und es hat ja von Anfang an funktioniert. Ja, ich muss ja echt sagen, ich hatte ein extremes Masel. Es ist vom Tag 0 mehr oder weniger losgestartet. Ja, und ich habe ein irrsinniges Glück gehabt, weil damals genau irgendwie ein Food-Kritik einfach vorbeispaziert ist in der Straße und gesehen hat, da macht was Neues auf und hat dann sofort geschrieben und das funktioniert schon in Wien. Ja, also man liest diese Gastropäpste, die liest man und dann pilgert man dahin und es hat super gestartet. Ja. Also beziehungsweise ich muss sagen, das war der Fall im ersten Bezirk und das war ein Problem im dritten Bezirk. Also da war es dann so, dass mich dann tatsächlich die Leute überrannt haben im dritten, damals, als ich eröffnet habe. Aber da war es auch so, das war eben 2015, ich war schwanger, ziemlich im Endspurt mit meinem Sohn im Bauch und habe ein Kochbuch geschrieben und war davor, noch das Kochbuch rauszubringen. Es war ein bisschen zu viel. Und ich habe dann, ich habe diese Angewohnheit, ich weiß nicht, warum das ist, aber ich bin total entspannt. Aber so 5 Minuten, bevor es dann passiert, kriege ich die Krise. Ja? Aber jahrelang davor ist es problemlos, ja, und es wird alles super gehen. Und dann in der Nacht vor meiner Öffnung, um Mitternacht, habe ich eine Presseaussendung gemacht an alle Leute, die ich kenne in der Presse.
Doch mitten in der Nacht?
Ich öffne morgen, ja. Schlaflos in der Nacht und mir gedacht, oh nein, was, wenn das alles übrig bleibt? Ja, und jetzt sind wir wieder beim Thema. Was ist, wenn das alles so schwer ist? Kann ich nicht beantworten. Das macht mich so fertig mental, dass ich dann alle rausgeschickt habe, an alle, die ich von damals vom ersten Bezirk geben kannte. Und die haben dann geschrieben und dann haben mich eigentlich Kunden überflutet. Mhm. Und wir haben eigentlich die Qualität nicht halten können. Und das war mir sehr unrecht. Ja? Also ich habe am Anfang einen extremen Aufschwung gehabt. Und dann ging es kurz runter und dann musste ich mich wieder stabilisieren. Um zu zeigen, okay, wir haben die Qualität und das, wir funktionieren echt gut, aber wir müssen halt einfach weniger Kunden haben. Ja? Das funktioniert nicht mit so einer Masse von Kunden. Ja?
Das hört man auch selten. Wir müssen weniger Kunden haben. Es ist Wahnsinn, voll. Ja.
Und das hat sich dann total gut eingependelt und ich glaube, die Leute haben dann einfach verstanden, okay, es funktioniert und sie können wieder kommen und die vielleicht kurz am Anfang enttäuscht waren, waren dann wieder glücklich und zufrieden,
Aber das ist ja total spannend, weil auf der einen Seite ist es ja irgendwie so ein Expandieren, also doch ein größer, ein Wachstum, ja, weil man hat mal ein Restaurant, dann hat man zwei, das hat man auch, damit man mehr Kunden hat und gleichzeitig sagst du aber eigentlich, so viele Kunden wollen wir gar nicht, wir wollen weniger Kunden. Wie gehst du da mit Wachstum um? Was ist dir da wichtig? Ist dir das wichtig? Oder?
Es ist mir eigentlich nicht wichtig.
Okay.
Ja. Und diese Dinge sind mir immer so ein bisschen in den Schoß gefallen. Ja? Also es war so, ich habe das Lokal im ersten Bezirk gehabt und dann hat mich damals eben ein Gastrokritiker darauf angesprochen, der damals sein Büro um die Ecke hatte und der in den dritten ziehen musste. Und er hat gesagt, du, ich kann das überhaupt nicht machen. Ich werde sicher nicht zum Vapiano essen gehen. Ja? Du musst jetzt einfach einen dritten aufmachen. Und ich habe gesagt, okay, dann such mir halt eins. Und dann kam er eine Woche später mit einem Folder.
Wow.
Julia, da bin ich, ich habe das perfekte Lokal für dich, ich habe auch schon den Vermietern ein Empfehlungsschreiben geschrieben.
Ach du.
Du hast den Termin nächste Woche. So.
Und das war dieses Ecklokal, das es jetzt auch geworden ist.
Ja.
Wahnsinn.
Und ich bin da reingegangen. Das ist es, ich muss es machen. Ja. Es sind so viele Zeichen hier. Das ist so eine, daraus kann man sowas Wunderschönes machen. Und ich glaube, ich bin ganz gut darin, Dinge eben so vorab zu visionieren und zu sehen, okay, das ist so eine Art von Immobilie und daraus kann man das und das machen. Und das ist mir auch ein bisschen so familiär bedingt, weil meine Eltern sehr viele Dinge umgebaut haben, sehr viele Dinge entwickelt haben. Und ich glaube, da bekommt man nach einiger Zeit so ein Mindset-Ding und dann bin ich da reingegangen und das war eine Bruchbude. Ja, so wirklich
Katastrophe. Yeah.
Ich so, ja, das muss sein, ich möchte das machen. Und es stand ja 5 Jahre lang leer, ja. Also dementsprechend war das runtergewirtschaftet. Und ich habe es dann einfach gemacht, ja. Und ich habe sehr viel daraus gelernt und bin unglaublich froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Aber jetzt nicht per se, weil ich mich vergrößern wollte. Überhaupt nicht. Und es gab dann so einen Moment, ich habe ja dann noch ein drittes Lokal einige Zeit lang gehabt. Ich weiß nicht, Chris, ob du das überhaupt mitbekommen hast, genau.
Ja.
Das war am Volkertmarkt. Aber da war ich einfach ein bisschen meiner Zeit voraus wahrscheinlich. Das war einfach noch nicht so entwickelt. Das ist ja jetzt eine Gegend, die sehr, sehr stark entwickelt wird. Und ich war einfach zu gut dran. Und ich habe, glaube ich, dort ein super Konzept gemacht. Und das hat für die Leute, die dort waren, die haben das extrem gern gehabt und sehr frequentiert. Aber ich habe wirklich Monat für Monat einen Verlust gemacht und musste eigentlich aus den Hidden Kitchen erwirtschafteten Plus das mehr oder weniger ausgleichen. Und irgendwann habe ich dann eigentlich mit meinem Mann, der ein Wirtschaftsstudium hat, der mir das erklärt hat, von Principle of Sunken Cost, ja, hat er gesagt, du rechnest dir aus, ja, und hat gesagt, du wirst so und so viel verlieren noch in den nächsten Jahren, ich glaube, es ist besser, wir machen da einen Schlussstrich und verkaufen das, ja, mit Verlust. Und dann habe ich einen Käufer gefunden und ich bin sehr froh darüber, dass ich das getan habe, aber ich habe tatsächlich fast 1,5 oder 2 Jahre lang getrauert.
Ich wollte gerade fragen, wie ist es dir, also du bist ja so ein wahnsinnig sonniges Gemüt, ja, kommst so weich und klar rüber, aber bestimmt. Du scheinst mäßig zu sein, also gemäßigt im Sinne von nicht gierig, nicht unbedingt wachsen müssen. Du schaust sehr auf deine Beziehungen, ich denke an die Kunden, deine Mitarbeiterinnen, ja, so Gastro-Kritiker, ja, über deine Beziehungen kommst du zu einem neuen Lokal, du musst gar nichts machen, ja. Und dann ein Misserfolg. Wie bist du damit umgegangen? Was hat das für dich bedeutet?
Das war eine Niederlage für mich, ja, das sage ich jetzt mal ganz offen. Und es ist trotzdem so, ich bin eine Europäerin, ja, und ich bin eine Ungarin und Österreicherin, aber wir Europäer gehen total schwer mit diesem Thema um. Ja. Und das ist ein Dilemma, ja, und das ist wirklich so, dass man sich da sehr viel, glaube ich, von diesem amerikanischen Spirit einfach abschauen sollte. Und ich habe Familie in Amerika und habe dort eine Tante, die auch Unternehmerin ist und die mir sehr viel geholfen hat in dieser Zeit und die auch einfach gesagt hat, so, ja, du lernst daraus, ja, und das ist super für dich und das, du musst daraus eigentlich schöpfen, ja, aus diesen Niederlagen und nicht nur aus deinen Erfolgen, ja, und eigentlich ist es genau das, aber es ging nicht, ja, es hat trotzdem einfach für mich sich angefühlt, wie als hätte ich da versagt und wie als hätte ich etwas gemacht, das nicht funktioniert hat und das nicht kein Geld gebracht hat und im Gegenteil, ja, wo ich Geld verloren habe und ich meine, ich bin ja jetzt keine Heilige und ich lebe ja auch von meinem Unternehmen, ja, und ich muss ja Geld erwirtschaften, sonst funktioniert das nicht, sonst kann ich nicht die Schule meines Sohnes zahlen, ja, aber es ist einfach so, natürlich misst sich mein Erfolg auch finanziell, ja, und für mich war das wirklich ein Versagen irgendwo. Und ich habe auch damals für mich entschieden, okay, ich brauche da einfach Zeit, um mich da wieder zu erholen. Und ich möchte jetzt auch nichts akut jetzt Neues machen. Aber jetzt schön langsam, ja, ist es so, nach diesen eineinhalb Jahren, wo ich das verkauft habe, kommen mir neue Ideen. Ja? Okay. Und es war tatsächlich so, die kamen eineinhalb Jahre nicht. Ich wusste, was ist da los? Ja, ich habe sonst immer neue Ideen und ich habe sonst immer irgendeine Idee, die ich verwirklichen will. Und es kam nicht. Ja? Und jetzt ist diese Zeit vergangen von meiner Trauer, wo ich jetzt aufstehen kann und wo ich auch wahnsinnig froh bin, dass ich dieses Lokal nicht habe am Volkerplatz, ja, weil das wirklich schwierig gewesen wäre, jetzt auch in Corona-Zeiten.
Ja. Aber
jetzt, glaube ich, langsam bin ich wieder so weit. Ja.
Aber das ist ja wirklich interessant, diese eine Sache, die du da gesagt hast, nämlich, ich bin ja keine Heilige. Und das verbunden, dass du Geld verdienen musst. Was ist denn da deine Haltung dazu? Ich meine, warum ist man unheilig, wenn man ein Geschäft hat und davon durchaus auch gut leben kann?
Ja, das ist auch spannend. Ich glaube, das ist auch wieder so eine europäische oder vielleicht sogar osteuropäische Einstellung. Ich weiß es nicht. Oder fast kommunistische, ja, wo man dann sagt, okay, man verdient mit seinem Unternehmen, man verdient gut damit, ja, oder überdurchschnittlich gut und ja, solche Dinge. Ich glaube, das ist, also ich bin ja nicht karitativ, ich bin ja kein Verein, ja, ich bin eine Einzelunternehmerin und verdiene mein Geld und ich rede auch sehr gerne über Geld und sehr offen darüber. Ja, ich habe ja auch einen jüdischen Background. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man darüber redet und wo das auch ein Thema ist und wo man Sachen beziffern kann und so weiter. Mhm. Aber das wird natürlich so in diesem katholischen Kontext, in dem wir hier in Österreich leben, nicht so gern gesehen. Ja?
Überhaupt nicht.
Ja.
Also eben, ich glaube, das geht dann jetzt in eine ganz andere Art von Diskussion, wo wir jetzt sicher Stunden darüber reden könnten. Aber ja, ich empfinde das trotzdem als richtig, was ich mache, und ist ja für mich völlig okay. Und eben, es ist auch so, dass ich auch sehr glücklich bin, wenn es wirtschaftlich ja auch gut läuft. Ja? Und genau, deswegen war ich beim Boise eben am Volkertplatz nicht so glücklich, weil das halt einfach nicht so funktioniert hat.
Aber ich denke schon, dass das dann wichtige Themen sind, ohne sie jetzt zu ewig zu vertiefen zu wollen, aber eben diese von Menschen, die an Nachhaltigkeit denken, da ist schon oft so ein kritischer Blick auf wirtschaftlichen Erfolg und Geld. Ja? Und das ist genau eine der Fragen, die wir uns auch schon oft gestellt haben. In unserem ersten Opening-Podcast, Martin, haben wir ziemlich lang darüber diskutiert, was ist für uns Wohlstand? Ja? Und so die Balance zwischen nicht horten, aber trotzdem alles haben, was man braucht, und auch eine Balance zwischen all den menschlichen Beziehungen gut pflegen zu können, aber eben trotzdem alle materiellen Dinge zur Verfügung zu haben, die man braucht, auch in Krisenzeiten, wozu es auch gut ist, ein bisschen was auf der Seite zu haben. Ne? Also das ist, glaube ich, schon auch ein Thema. Also die Balance zwischen Horten und alles im Fluss halten, auch ein bisschen.
Das ist ein sehr interessanter Aspekt trotzdem. Und ich glaube auch, dass es mir deswegen auch jetzt eigentlich wirtschaftlich gut geht, weil ich die letzten Jahre extrem sparsam war. Ja, und und viele lachen mich immer aus, ja, dass ich immer überall, ich handle unglaublich gern. Ja,
das ist halt, aber es macht dir auch Spaß, oder?
Also total Spaß, ja. Und ich schaue auch, wie weit ich gehen kann. Und ich bin eine wöchentliche Flohmarktgeherin. Ja, also ich gehe einfach jeden Samstag zum Flohmarkt, weil ich zuerst einmal, ich liebe Vintage. Ich hatte ein Jahr lang, habe ich für mich entschieden, dass ich nur Secondhand-Sachen kaufe, also dass ich nichts Neues kaufe für ein ganzes Jahr lang. Also ich gehe, seitdem ich ganz klein bin, immer auf dem Flohmarkt und ich liebe es zu handeln und ich sehe da überhaupt kein Problem, reinzuspazieren bei T-Mobile und zu sagen, okay, was ist der Preis, den sie mir geben können? Ja? Mhm. Und alle sind so, wie kannst du dort handeln? Sie haben immer einen Spielraum, ja? Und aber eben, jeder hat mich damals ausgelacht, aber es ist mir jetzt extrem zugute gekommen, dass ich einen Polster im Konto hatte. Ja? Mhm. Und ich bin ausgekommen ohne einen Kredit, was ich glaube, sehr wenige geschafft haben irgendwo. Mhm. Und genau, also ich bin einfach sehr froh darüber, dass ich darauf nicht zurückgreifen musste, sondern dass ich einfach genug gespart hatte in den letzten Jahren. Und ich bin auch nicht jemand, der dann irgendwie sich rausnimmt und dann auch ein neues Auto kauft. Der sehe ich total als unnötig. Ja? Oder ich habe jetzt nicht riesige Investitionen gemacht. Ja, ich bin auch jemand, der extrem gerne Dinge selber repariert. Ja, ich bin auch, seitdem mein Sohn, glaube ich, gehen konnte, sind wir immer ins Repair-Café gegangen gemeinsam, weil ich unbedingt möchte, dass er das irgendwie lernt, dass man Dinge einfach wiederverwendet und weiterverwendet und sie repariert, wenn sie kaputt gehen. Mhm. Und das heißt auch, dass wenn mein Geschirrspüler, mein Gastro-Geschirrspüler im Lokal kaputt geht, dass ich den dann auseinanderbaue. Ja, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Und ich habe eben auch in der Hidden Kitchen Park, habe ich damals bei einer Steigerung mitgemacht und habe große Teile meiner Einrichtung eben auch Secondhand gekauft, die dann natürlich sehr immer schnell Wehwehchen bekommen und kaputt gehen können. Und ich habe es bis zum wirklich ausgehalten, so lange es ging und immer versucht zu reparieren. Und ich bin so froh darüber, ja, weil genau vor Corona ist dann nochmal der Geschirrspüler kaputt gegangen und ich dachte, nein, ich kaufe keinen neuen. Ja? Aha. Und meine Mitarbeiter müssen immer schon so lachen, so, ja, Julia, wir wissen eh, dass du nichts Neues kaufen magst, ja. Aber unten in meiner Küche, wirklich, die Armatur ist explodiert und sie sagen, ja, es wäre jetzt echt an der Zeit, eine neue Armatur zu kaufen. Wir wollen uns nicht jeden Tag hier nochmal duschen müssen.
Das heißt, wie gehen denn die damit um? Wie reagieren denn die damit?
So dramatisch ist es nicht, aber sie lernen extrem viel mit und schauen sich sehr viel ab. Und dann kommen auf einmal Einwände, wo ich gar nicht dran gedacht habe, ja, die einfach meine Mitarbeiter dann als Input geben. Und ich bin so froh darüber. Ja. Also gerade was eben Verpackung angeht, jetzt was ein großes, großes Thema ist während Corona. Ja. Wo einfach so massiv, ich sage immer, das, was wir jetzt nicht verfliegen, ja, das verpacken wir. Also das ist unfassbar, was wir an Verpackungsmaterial verwenden müssen, weil einfach Leute kommen und sagen, nein, ich möchte keinen Pfand. Großes Fragezeichen in meinem Kopf, ja. Ich verstehe es nicht. Mhm. Warum? Ja, aber es ist halt kompliziert, weil sie dann wieder zurückkommen müssen und so weiter. Wobei jetzt ist es ein bisschen besser mit dem Wetter, weil das ist natürlich wetterabhängig. Also wenn ich draußen schnell meinen Eintopf essen kann und das Gefäß dafür zurückbringen kann, direkt danach, ist es ja überhaupt kein Problem. Aber wenn es draußen schneit und ich muss irgendwo hingehen und so weiter. Oder zum Beispiel, warum gibt es kein Pfandsystem bei diesen ganzen Lieferservices? Warum denken die nicht daran? Ja, warum und warum gibt es da nicht ein System, dass man das einfach dazu boniert und die bringen das dann zu?
Also ich habe letztens gelesen, dass jemand sowas entwickelt. Name fällt mir gerade nicht ein. Da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Wachstum. Das funktioniert erst dann, wenn es eine gewisse Größe erreicht hat. Weil dann kann man skalieren. Erst ab dann wird es quasi kosteneffizient wieder, nicht? Also das ist ja ein bisschen das Problem an diesen ganzen Sachen.
Genau, aber ich habe um die Ecke bei mir im Ersten einen super netten Gastronomen, mit dem wir sehr, sehr gut sind, dem das Deli gehört, der diese Curries macht, die super lecker sind. Und er hat damals gesagt, ja, er möchte das gerne entwickeln und hat das gepitcht und alles. Und das war vor 7 Jahren, ja. Und die haben das nicht angenommen beim Magistrat. Ja. Sie wollten nicht mitmachen. Ja. Und er hat wirklich sein ganzes Herzblut da reingesteckt. Er hat gesagt, es geht nicht. Wir sollten quasi für die Wiblinger Straße so ein Einheitsgefäß haben. Und das wäre doch eine super Sache. Und das kannst du überall zurückbringen. Und er hat es versucht. Und es ging. Es hat nicht funktioniert. Ja? Und ich mache eigentlich seit 9 Jahren gibt es bei mir Pfandsystem, ja. Also ich frage mich da mal. Ja. Also jeder, der einen Eintopf nimmt, muss ein Pfandsystem mitmachen. Ja, das ist ziemlich gemein.
Okay.
Außer jemand sagt, ich möchte das explizit nicht. Mhm. Ja, dann muss ich natürlich dem ein Papier geben, ja, oder einen Karton. Mhm. Aber mittlerweile haben wir für alle unsere Speisen Pfand. Für jedes Getränk gibt es ein Pfand. Wir machen Desserts im Glas. Das war eben ein Einwand von einer meiner Mitarbeiterinnen, wo ich überhaupt bin, dass sie das gesagt hat. Du, warum machen wir das in Plastik? Ich weiß, ja, du hast völlig recht. Also eben das jetzt, um da diese Riesensteife, die ich gerade gemacht habe, wieder zurückzukommen zu dem roten Faden, das war zum Beispiel ein Einwand, den eine Mitarbeiterin hatte. Und oder Dinge, wo wir sagen, wir haben davor immer jedem Coffee Cup einen Sticker draufgegeben und ich meine, wir verwenden so viele Sticker, ja? Warum nehmen wir nicht einen Stempel? So easy! Ja, ich habe immer schon Stempel gehabt, immer schon Stempel auf meinen Papiersäcken. Warum sind wir da nicht drauf gekommen früher? Keine Ahnung. Aber jetzt machen wir es.
Aber das interessiert mich jetzt auch noch, wenn ich dir jetzt zuhöre von der Geschichte. Du gehst einen sehr eigenwilligen Weg, du gehst deinen Weg sehr, sehr konsequent. so vom Pfand bis zu den Öffnungszeiten, der Menge und Art von Menüs und auch der Menge des Essens, das du anbietest. Ja? Und du hast gesprochen von anfänglich viel Kritik. Mich interessiert noch immer, das beschäftigt mich die ganze Zeit schon. Du bist wirtschaftlich erfolgreich. Ja? Wenn ich bei dir im Kitchen saß, also vor dieser unsäglichen Zeit, die wir jetzt erleben, das hat mich auch wahnsinnig fasziniert. Also von den Waldviertler Ökoflöhen, sage ich einmal, bis hin zu den gesackelten, hochnasentragenden Bankern von der Ecke ist alles da. Ja? Und dann höre ich auch noch, wie deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen, offenbar, und mit dir einfach gute Ideen reinbringen und das mittragen auch offensichtlich. Ja. Erzähl uns doch einmal, wie hat sich denn das entwickelt? Das kann doch nicht von Anfang an so gewesen sein. Und du hast ja auch von Widerständen gesprochen. Und es scheint ja auch so, dass diese, ich nenne es jetzt einmal so in unserer Sprache, Beziehungsgeflechte, fast so wie eine Community ist, an Kunden und an Leuten, die bei dir arbeiten, die ein dieses Mindset ein bisschen teilen, das du hier trägst. Ja. Wie ist das entstanden?
Ja, sehr organisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also das Team ist eben so ein anderes Eckpfeiler, der für mich halt einfach sehr, sehr hoch steht im Ranking. Und das ist natürlich trotzdem auch so eine Art Familie. Und ich meine, man sieht teilweise seine Kollegen ja öfters als seine eigene Familie, muss man sagen. Und du musst ja tagtäglich mit diesen Menschen sein. Und es ist sehr oft eine intuitive Entscheidung, auch bei Bewerbungsgesprächen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich fast nie einen Job ausgeschrieben habe, sondern dass diese Leute einfach zu mir gekommen sind und gesagt haben, du, mir gefällt dein Konzept, ich will da arbeiten. Ja? Und ich meine, wir haben es natürlich ab und zu mal auf der Homepage, aber eben, ich habe es auf meiner Homepage, das heißt, es ist schon jemand, der weiß, es gibt mich und bewirbt sich dann. Ja? Es ist jetzt nicht auf einer Jobplattform, wo ich einen Job ausgeschrieben habe, sondern ich schreibe es einfach dahin und die Leute melden sich dann bei mir. Und ich habe tatsächlich auch eine extrem gute Freundin, die vor 7 Jahren, die war total fasziniert von meinem Konzept und die gesagt hat, so, ich will da jetzt arbeiten, ich will mit dieser Frau befreundet sein. Ja? Und sie ist bis jetzt eine wirklich sehr, sehr enge Freundin von mir. Und wir haben ein paar Monate zusammengearbeitet und sind gute Freunde geworden und sind das nach wie vor. Und also mir sind halt unterschiedliche Dinge sehr wichtig, aber mir ist es sehr wichtig, sich auch im Guten zu trennen. Ja? Und okay. Das ist auch sehr häufig in der Gastronomie. Ja? Also die Gastronomie ist einfach ein Schiff, das man auch oft wieder verlässt, ja, und wo man, wo viele Studenten mal anfangen, wo Leute mal reinschnuppern wollen, wo Quereinsteiger da mal mitmachen, aber dann sich entscheiden, irgendwas anderes zu machen. Also man muss auch sehr oft Abschied nehmen, ja, von guten Mitarbeitern. Und mir ist das eben enorm wichtig. Und also ich habe viele Karenzen mitgemacht. Mein Koch, der aktuell jetzt mein Koch ist und den ich sehr schätze, der hat sein Bewerbungsgespräch folgendermaßen begonnen. Ich habe gesagt, hallo, ich würde hier gerne arbeiten, aber ich muss in 3 Monaten eine Väterkarenz. Ich habe gesagt, super. Also ich habe ein Baby, das ist unterwegs. Ich finde das ist super. Ich finde es großartig, dass du in Väterkarenz gehst. Ja, ich unterstütze das, machen wir das. Ja. Aber auch bis zu diesen Widerständen am Anfang, die du jetzt angesprochen hast, habe ich auch noch eine ganz lustige Geschichte für euch. Und zwar hatte ich in der Hidden Kitchen City immer wieder einen Kunden, der, also ein männlicher Kunde, der immer wieder gekommen ist und wirklich tagtäglich bei mir gegessen hat. Und irgendwann haben wir mal Zeit gehabt zu plaudern und dann hat er zu mir gesagt, ja, weißt du, am Anfang habe ich gedacht, du bist ein Frauenlokal. Okay. Und dann habe ich mal geschluckt und dann habe ich sie gekostet und bin ich drauf gekommen, das stimmt ja überhaupt nicht, ich will nur noch hier essen. Ja? Und solche Geschichten, ja, das ist so witzig. Und mittlerweile ist es überhaupt kein Frauenlokal, ja. Das kann ich total ausschließen. Wir sind alles, ja, nur kein Frauenlokal. Und es kommen eben Männer total gern zu uns, es kommen Familien zu uns, es kommen Frauen zu uns, es kommt jeder zu uns. Ja? Und es ist eben spannend, weil das ein guter Mix ist. Und das genieße ich auch so, ja, dass ich diese Leute irgendwo anziehe. Und wirklich, ich habe so selten, oder ich muss fast sagen, nie die Situation, dass jemand kommt, der sich beschweren würde. Ja, das sind dann auch Menschen, die irgendwie dieses Konzept gern haben und die das auch verzeihen. Ich habe schon Leute, die ein Feedback geben. ja, die dann sagen, du, es hat gerade nicht gepasst, keine Ahnung, weil eine Schnecke im Salat, kann ja mal passieren, sowas, ja. Aber die sind dann auch so, naja, es ist eine Schnecke, weil das halt auch aus dem Feld kommt, ja, ist ja okay, ja, ich sag's dir trotzdem, ja. Aber ich habe nie jemanden gehabt, der sich fürchterlich aufgeregt hat. Oder ich habe vielleicht ganz, ganz am Anfang im ersten, weil es halt der erste Bezirk auch ist, ja, weil da halt auch Leute wohnen, die sich halt vielleicht gerne beschweren, Leute gehabt, die das gemacht haben, aber denen ich dann extrem viel Zuneigung gegeben habe und die ich dann so sehr an mich gebunden habe dadurch, dass die sich dann nie wieder beschwert haben. Und also wir haben eigentlich ganz, ganz wenig so Beschwerdemanagement, was ich super finde.
Ich finde das ja total spannend, weil du...
Das alles richtig machen, ja.
Ja, ja. Darf ja auch gar nicht das Ziel sein, dass man immer alles nur richtig macht, weil sonst bewegt man sich irgendwann nicht mehr vor lauter Angst, was falsch zu machen. Also das ist ja etwas, was viele Leute auch davon abhält, überhaupt so etwas zu starten, weil dann könnte man es ja auch falsch machen. Aber ich wollte eigentlich noch auf was anderes, weil ich finde es total spannend, weil ich kenne Hidden Kitchen Park natürlich ganz gut, weil ich da immer mit dem Fahrrad vorbeifahre, beziehungsweise mit den Öffis vorbeifahre und habe quasi von diesem Konzept, ich habe jetzt auch im Vorfeld nochmal quasi Website und die ganzen Social Media Kanäle mir angeschaut, von diesem Konzept quasi, das ist ja nicht groß nach außen kommuniziert und trotzdem wissen es die Leute irgendwie, dass da also dieses Konzept dahinter ist.
Schon so, dass ich immer sehr wenig Marketing gemacht habe, ja. Ich habe auch eben, wie ich auch vorhin gesagt habe, ich bin halt so ein bisschen so eine Autodidaktin und ich habe meine Homepage selber gemacht und jetzt endlich nach 10 Jahren habe ich jemanden, der es für mich macht, aber auch dank einer Förderung eigentlich. Wir sind gerade dabei, das eben komplett umzudesignen, aber die Homepage, die ihr seht, ist furchtbar und die habe ich gemacht vor 10 Jahren, es ist schrecklich, aber es gab halt damals nicht, es gab halt nicht die finanziellen Möglichkeiten, ja, und das war für mich nicht so wichtig und es war wichtig, dass da die Speisekarte steht und unsere Öffnungszeiten, aber alles andere war halt nicht so wichtig, ja, und alles andere, was Marketing angeht, da habe ich halt einfach nie so den extra Groschen dazu gehabt. Ja, es ist wahrscheinlich auch dumm von mir irgendwo, weil vielleicht, wenn ich da mehr investieren würde, würden dann mehr Kunden kommen, ich würde mehr Geld generieren, aber es war mir halt dann doch nicht so wichtig. Ja,
ja, aber dann wären wieder mehr Kunden da und man weiß auch nicht, ob man mehr Kunden will.
Ja.
Ja.
Also deswegen, Social Media mache ich. Ja, Social Media mache ich. Montags arbeite ich immer und fotografiere alle meine Speisen und dann habe ich dann eine Feed und dann poste ich das und mein Instagram-Account mache ich und mein Facebook-Account mache ich und
Also das ist ja unheimlich beeindruckend, weil ich glaube, ich kann mich erinnern, das ist lange her, vielleicht 9 Jahre oder noch länger, da warst du in der ZIP24. Und zwar mit irgendeiner Plattform vom Tauschen von Dingen. Und da hast du Quiche-Rezept mit einem Fotografen gegen Foto-Know-how getauscht. Und heute machst du die Dinge selbst, ja. Also damals schon der Gedanke des Tradings, ja, sozusagen, also gegenseitigen Tausch. Aber was mich dann noch interessiert, wenn ich mir das alles anhöre, du bist Mama, du bist Ehefrau, du bist Unternehmerin, du pflegst Beziehungen intensiv. Wo nimmst du deine Energie her?
Ja, ich sag's euch, was es ist. Es ist, weil ich einfach schlafe. Ja, ich bin abends im
Bett. Es klingt aber nicht danach, als würdest du da viel schlafen, wenn ich dir zuhöre.
Doch, aber du glaubst nicht, aber ich gehe teilweise zwischen 10 und 11 ins Bett. Und ich habe auch, ich habe schon auch Freizeit und ich verbringe sie auch mit meiner Familie und mit meinem Liebsten. Aber ich muss schon sagen, dass ich auch jetzt, natürlich auch wegen Corona, aber einfach meinen Freundeskreis hat sich schon reduziert oder die Menschen, mit denen ich tatsächlich Kontakt habe, hat sich sehr reduziert, ja. Und die kann ich an einer Hand abzählen. Also plus meine Familie natürlich, ja. Es ist so witzig, ja, weil es oft eben diese Diskussion in meiner Familie gibt, wo wir dann darüber sprechen, dass wir doch eine Nanny nehmen sollten, die dann unseren Sohn abholt. Und ich will das nicht. Ich will das nicht, ich will ihn selber abholen, ja. Und das ist mir so wichtig und deswegen arbeite ich halt so früh und habe halt meine Öffnungszeiten, so wie sie jetzt sind, und gehe dann, ja, und gehe dann meinen Sohn holen, ja, und hinter mir die Sinnflut. Ich meine, nicht hinter mir die Sinnflut, ich habe super Mitarbeiter, die das schaffen, ja, und die das managen und die das ermöglichen, dass ich dann auch gehen kann. Aber ich will halt so viel wie möglich Zeit mit ihm verbringe. Ich habe nur ein Kind und das ist auch momentan eine bewusste Entscheidung, dass ich nur ein Kind habe. Und das ist auch eine Zeitfrage sicherlich. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wenn man ein Elternteil wird, dass man auch seine Zeit wesentlich besser einteilt. Ja? Mhm. Dass man, und es ist halt einfach die Zeiteinteilung. Ja? Das ist es halt. Und man weiß ganz genau, okay, ich muss das und das und das erledigen und hat halt nicht so viel Zeit für andere Dinge. Aber dafür erledigt man diese Sachen, die man machen muss, also die, die auf der To-Do-Liste sind, sehr effektiv, finde ich. Ja? Und ich muss sagen, seitdem ich Mama geworden bin, bin ich auch viel effektiver geworden.
Ich würde gern zurückkehren zu diesem Trauerthema, nämlich zu dem Geschäft. Und dann hast du damals eben davon gesprochen, dass du eine Zeit lang quasi, ich sage es jetzt in meinen Worten, bitte korrigiere mich, so ein bisschen blockiert warst eigentlich von diesem Misserfolg. Ja, so hätte ich das verstanden. Und in der Zeit, habe ich auch verstanden, nicht wirklich ein Learning mitnehmen hast können, obwohl deine, glaube ich, Tante war, dass dich sehr ermutigt hat und unterstützt hat. Und dann hast du dann irgendwie angedeutet und dann gab es doch was, was du mitgenommen hast. So nach 1,5 Jahren in etwa, als dann die Trauer langsam zum Ende ging und dann entstanden auch wieder neue Ideen. Und dann sind wir vorhin damals im Gespräch abgebogen zu anderen Themen. Könnten wir zu der Gabelung zurückkehren und könntest du das nochmal aufgreifen? Was hast du denn mitgenommen dann nach deiner Blockade? Was hat sich da eröffnet für dich? Und magst du uns von deinen neuen Ideen verraten?
Also, ich glaube auch tatsächlich, dass es auch einfach die Zeitkomponente ist. Ja? Also, dass man auch Dinge einfach, also, dass man sich auch einfach Zeit geben muss. Ich bin eigentlich jemand, der sehr schnell immer weiter und weiter und weiter, wie so, manchmal sagt mein Mann, das ist ein bisschen gemein, aber er sagt zu mir, du bist ein bisschen wie dieses Insekt, das manchmal so einen kleinen Müllberg von sich rollt.
Die heißen Mistkäfer, glaube ich.
Ja. Ja, genau. Das ist diese Kugel und die immer, und es ist immer eine größere Kugel, aber du schiebst, gibst nie auf. Ja. Und aber es ist eigentlich.
Lustig, ich hatte eher den Duracell-Hasen im Kopf. Ich hab jetzt damit gerechnet.
Das liegt daran, dass du ein Tech-Nerd bist.
Genau. Probably.
Das hat eigentlich auch damals eben damit zu tun gehabt, ich habe das ganz lange nicht loslassen können. Ja, ich habe diesen kleinen Mist da vor mich hergeschoben und wollte das nicht eigentlich mir zugestehen, dass das nicht funktioniert. Ja? Mhm. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es geht nicht. Ich erwirtschafte auf der einen Seite eigentlich total gut Geld, ja, und das funktioniert. Und dann fließt das alles in dieses Ding rein, was nicht funktioniert, ja, wo ich dann festhalte. Und es hätte super Potenzial gehabt und ich bin mir sicher, ja, und gerade jetzt dann, also ich hab dort ja Bällchen gegeben, also alles ging ums Bällchen, ja, und wir haben ja, keine Ahnung, Rindfleisch, Quinoa-Bällchen gehabt, Süßkartoffelbällchen, vegane Bällchen, alles, also es war super und du hast halt unterschiedliche Sizes gehabt und ich habe mir gedacht, ja, und es wäre cool, dann kann ich ein ganzes Tiefkühlsortiment daraus dann irgendwann mal machen, also ich hatte große Pläne. Und es war halt einfach auch der falsche Platz dafür, ja. Das muss man sich halt dann auch eingestehen, dass man sagt, okay, man hat halt einfach auf die falsche Adresse gesetzt, jetzt mal so simpel gesagt, ja. Und das hat einfach gedauert, bis ich mir das eingestehen konnte. Und ich habe dann auch zu mir gesagt, okay, es ist vollkommen okay, dass ich jetzt einfach mal 1,5 Jahre lang keine Ideen habe und dass ich mir das auch eingestehe, ja. Dass ich dieses Tempo jetzt einfach mal runterfahre auf in diesem Bereich, ja, dass ich jetzt irgendwas Neues, Innovatives wieder mir überlege. Aber dass ich das akzeptiere und dass ich das persönlich akzeptiere und dass das keine Charakterschwäche ist, jetzt so.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hattest du je Angst, dass keine Ideen mehr kommen?
Nein, mir war bewusst, dass das irgendwann dieser Knopf sich lösen wird. Mir war das bewusst, ja. Das ist genauso wie mit Trauer. Da hat man einfach eine gewisse Zeit, wo man diese Dinge aufarbeiten muss, und diese Zeit muss man sich geben und sich auch nehmen und sich dann nicht leiten lassen von dieser schnell getriebenen Gesellschaft, in der wir leben. Ja? Ja. Und das ist natürlich schwierig, das zu akzeptieren, weil du rundherum extrem viel Bewegung hast, aber dann eigentlich auch dank Corona dann wieder nicht. Ja, weil man dann halt wieder doch einen Schritt zurückgeht und weil man dann einfach weniger Kontakt hat zu anderen Menschen oder weniger Programm hat auch, ja, und dann dann einfach auch die Möglichkeit hat, diese Dinge aufzuarbeiten. Und ich glaube schon, dass das auch dank dieser Pandemie oder dank diesen Lockdowns mir geholfen haben, ja. Und ich erinnere mich total gut an den ersten Lockdown, wo ich einfach extrem viel am Fahrrad war und Essen ausgeliefert habe. Ja, weil ich das einfach selber gemacht habe am Anfang. Jetzt nicht, weil ich es nicht leisten hätte können, aber weil ich meine Kunden vermisst habe, ja. Weil ich sie sehen wollte und ich wollte, und das ist halt so wichtig für mich, mit diesen Menschen zu reden, auch wenn es nur die Länge eines Main and Salad Clients ist, ja, die ich denen da abpacke. Aber es ist halt so fein, diese Menschen zu treffen und mit denen zu reden, weil ich mich halt so verbunden fühle. Und ich glaube, das ist auch das, wo du das angesprochen hast. Ja? Das sind halt so Menschen, die haben so ein ähnliches Mindset-Ding wie ich oder die seelenverwandt sind auf irgendeine Art und Weise, mit denen ich halt super gern mich unterhalte. Ja? Und dann habe ich entschieden, okay, ja, und ich setze mich aufs Fahrrad und ich liefere aus und so. Und ich habe halt viel Zeit am Fahrrad verbracht, da irgendwo von einem Bezirk ins nächste zu fahren, auf leeren Straßen und es war so einfach nachzudenken und aber zurückzukommen, ja, also auf deine ursprüngliche Frage, ich glaube trotzdem, dass man einfach, dass man nochmal so durchgewürfelt wurde wie so ein Rubik-Würfel, kennst du Rubik? Eine ungarische Erfindung, genau.
Ja.
Das ist eine typische Sache von Ungarn, wir sagen immer, was wir erfunden haben. Und Kugelschreiber und Rubik-Würfel. Und ja, auf jeden Fall fühle ich mich so jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, dass man diesen Rubik-Würfel einfach komplett durchgewürfelt hat nochmal und verschoben hat und einfach neuen Herausforderungen sich stellt und dann einfach neue Ideen kommen oder alte Ideen wieder umgestaltet werden können. Ja, und ich bin so froh, dass ich vor 10 Jahren, als ich, bevor ich mein Business angefangen habe, habe ich jemanden kennengelernt und die hat, also die haben so ein Paar damals und die haben damals ein Apartment-Hotel betrieben und die haben mich damals gefragt, so, du Julia, könntest du dir nicht vorstellen, da so einen Picknickkorb für die, für uns zusammenzustellen? Und das habe ich gemacht und damals habe ich damals eine Bestellplattform programmiert für mich, wo man das bestellen kann, vor 10 Jahren, ja. Und jetzt ist das halt super aktuell und ich bin so froh, dass ich Picknickkörbe verkaufen kann, ja, und dass die Leute wissen, ah, da ist Julia Kutters mit ihrer Hidden Kitchen, die hat ein Kochbuch geschrieben über Picknick und das war immer da, ja, und ich meine, wie super ist das für eine Zeit wie diese in der Pandemie, wo man halt draußen essen kann.
Ja. Und gleichzeitig, du verkaufst doch keine 0850-Körbe, sondern ich meine, die sind ja, ich weiß nicht, welche Technik das ist, bestickt oder keine Ahnung was, die schauen ja mega aus, ne?
Dankeschön, ja, und es ist alles im Pfandbehältnis und so, also wir schauen da halt auch nicht dahin, dass das auch nachhaltig ist.
Ich wollte noch auf was anderes, was nämlich du jetzt vorher auch gerade eigentlich immer wieder anteaserst, nämlich dieses ganze Thema mit dem Selbermachen. Und zwar gibt es ja zwei unterschiedliche Perspektiven dazu. Mir fällt das auf, ich bin enorm erfolgreich damit, weil ich einfach so gut wie alles selber machen kann. Gib mir eine Aufgabe und ich kann sie dir irgendwie lösen.
Er meint allerdings nicht Körbe besticken, ja. Bei ihm sind das technische Themen.
Körbe besticken brauche ich wahrscheinlich länger. Es wird irgendwann auch funktionieren, das stimmt, ja, aber quasi in meinem Feld kann ich einfach so ziemlich alles abdecken, wenn jemand zu mir herkommt und habe es auch gemacht. Und das war aber tatsächlich auch eines der Dinge, die mich in meiner letzten quasi Rolle als Geschäftsführer einer Werbeagentur, die mir dann eigentlich fast das Genick gebrochen hätten. Weil ich dachte, okay, ich muss dann auch alles selber können. Ich muss dann auch alles selber machen. Und bei dir fällt mir auf, dass du dieses Selbermachen ganz anders auch beschreibst, nämlich, also jetzt so vielleicht ein bisschen pathetisch gesagt, aber so ein bisschen, als würdest du Beziehungen zu den Dingen aufbauen und zu den Menschen aufbauen und zu den Tätigkeiten aufbauen. Also das eigentlich fast eine Art von, ja, also ich meine, dir macht es offensichtlich Freude, das merkt man total, also das sagst du auch, aber man hört es dir an in der Stimme. Aber dieses, dass das alles, ja, okay, wirtschaftlich und sparen vielleicht ist, aber dass es eigentlich ja fast mehr oder zumindest genauso viel darum geht, die Dinge auch wirklich selber zu machen und damit eine Form von Freude daran zu entwickeln und zu finden. Und ich denke da, ich weiß nicht, ob ihr kennst die Tangerine Meditation. Chris, du kennst die vielleicht. Das ist die Meditation, wo ein Lehrer quasi mit seinen Schülern, die kriegen alle eine Mandarine und bevor sie sie essen dürfen oder bevor sie essen, müssen wir mal reflektieren, wo diese Mandarine herkommt. Er liegt da, aha, der muss wachsen, da muss diesen Baum, den muss man gießen, all diese Sachen. Und erst dann beginne ich sie zu schälen und dann rieche ich, was da quasi die ätherischen Öle, die da rauskommen, spüre, wie es da quasi rausspritzt und erst dann esse ich sie. Und dass einfach diese Auseinandersetzung mit den Dingen, wo sie herkommen, mit der Geschichte, auch eben ein bisschen dieses Physische natürlich auch, also dieses Kinästhetische, ich spüre das und die ganzen Sinne nutzen, dass das einfach enorm viel Dankbarkeit auslösen kann und das Enjoyment der Dinge einfach in die Höhe treiben kann. Und so klingt das bei dir. Das ist jetzt keine Frage, aber wie siehst du das?
ich mache selber auch sehr viel Yoga und ich habe meinen Sohn zum Kinder-Yoga geschickt. Und die haben eine Haribo-Gummibärchen-Meditation gemacht.
Okay, quasi dasselbe Prinzip, nur mit Gummibärchen.
Genau, es hat gut funktioniert. Genau. Ja, wenn ich das so höre, was du da sagst, das klingt wunderbar und genau so ist es. Ja? Also ich kann das nur unterschreiben. Und es ist so, ja, ich liebe die Materie, mit der ich arbeite und ich liebe Lebensmittel und ich liebe sie zu verändern und was anderes daraus zu machen und mir natürlich dann Lorbeeren zu ernten, wie gut das geschmeckt hat auch.
Natürlich, ja, das gibt es auch. Natürlich.
Chris, ich weiß, du hast 100.000 Fragen und ich weiß, wir könnten dieses Gespräch, glaube ich, noch jahrzehntelang weiterführen. Der Chris, nur dass die ZuhörerInnen das auch wissen, er schaut furchtbar verzweifelt in die Kamera und sagt eins einmal noch, genauso wie wahrscheinlich Julia, dein Sohn. Eins noch.
Ja, aber ich muss leider ihn auch gleich holen gehen. Eine Frage hast du noch und dann muss ich.
Okay, und zwar die letzte Frage vielleicht kurz, was mich interessiert, das klingt so immer wieder zwischendurch, zu dem ganzen Thema Wohlstand und Nachhaltigkeit. Ich höre, du bist sparsam, du machst vieles selber. Das ist auch wichtig, das ist auch gut, das ist auch ein wesentliches Thema der Nachhaltigkeit. Wir verschwenden nichts. Ja? Wo ist die Balance zwischen Geiz und Sparsamkeit?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Es ist witzig, weil wir als Familie haben jetzt schon so ein bisschen den Running Gag, dass wir so aus dem Sparsamen schon ein bisschen einen Sport gemacht haben. Ja? Und da wird man ja schnell irgendwo geizig. Ja? Also ich finde, Geiz hat immer etwas mit jemand anderem zu tun. Ja? Also jetzt nie per se, du kannst ja nicht dir gegenüber geizig sein. Das geht nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde für mich zumindest so.
Ja, aber vielleicht was mit jemandem was wegnehmen. Und man kann sich selber schon auch was wegnehmen. Aber eher mal wie
andere. Ja, aber das ist ja dann deine Entscheidung, mit der du auch leben kannst. Aber gegenüber jemand anderem ja nicht. Ja? Also das entscheidest du, gibst dir nicht, du lädst dir nicht ein oder so. Also ich finde, es ist extrem wichtig, großzügig zu sein. Und das, also da fährt die Eisenbahn drüber. Ja, ich finde Großzügigkeit, das ist für mich so enorm wichtig. Und man muss allen gegenüber großzügig sein. Und ich bin auch immer mit meinem Sohn, ich gebe ihm immer viel mehr in sein Lunch-Package rein, weil ich sage, du, und wenn da jemand kommt und der möchte etwas haben, dann gib ihm das. Ja? Und am Anfang waren dann immer alle verwirrt, alle, die dort die Pädagogen sind, weil die gesagt haben, ja, das kann er ja nicht alles essen. Das ist ja nicht nur für ihn, ja? Das wollen ja die anderen auch. Aber ich bin halt auch so eine Aussortiererin, ja. Ich bin dann der Meinung, gewisse Dinge braucht man nicht mehr, sondern man sie halt weitergeben, ja. Und dann soll man sie tauschen oder man soll sie spenden oder man soll halt was auch immer damit machen, ja. Also man kann damit auch ohne dem leben. Und ich fühle mich so viel leichter, wenn ich mich von Dingen trennen kann. Und, ja. Aber auch dieses, dass ich mir auch nichts Neues kaufen will, sondern dann auch viel, ich bin so glücklich, weil hier in der Löwengasse, das weißt du sicher, Chris ist halt der Humana, ja.
Gibt es noch ein guter dazu?
Ja. Und ich bin so happy und jedes Mal denke ich, ja, ich soll mir eine neue Hose kaufen und dann will ich nicht und wehre mich und gehe ich zum Humana und finde eine Hose. Ich bin so happy. Aber eben deswegen bin ich nicht geizig zu mir. Also ich glaube, das nochmal zu sagen.
Also das ist, glaube ich, was ich jetzt da rausgehört habe, sehr, sehr spannend. Die Balance von der Sparsamkeit, nicht in den Geiz abzurutschen, so hätte ich dich jetzt verstanden, ist Großzügigkeit und Freigebigkeit auch. Also sozusagen durchaus bereit zu sein, zu geben. Und ja, und auf der anderen Seite schaust halt, dass es nicht zu Verschwendung kommt.
Ein super geiles Paradoxon. Das, was den Geiz von der Sparsamkeit unterscheidet, ist die Großzügigkeit. Und dann bin ich so, what? Es macht alles total Sinn, aber wenn man so zusammenfasst.
Du Martin, aber ich glaube, dass Wittgenstein jetzt mit viel Genugtuung auf uns schaut gerade.
Ja, vielleicht. Aber ich würde wahrscheinlich auch sagen, was die Julia uns gerade vorher auch gesagt hat, Herrsts, verkopft euch nicht so. Weil für Wittgenstein die Definition von Philosophie war ja quasi, es ist das, was uns dagegen hilft, uns zu verkopfen, weil wir uns von der Sprache irreführen lassen. Die Kerndefinition von Wittgenstein-Philosophie. Und das ist auch de facto das zwar verkopfte, ironischerweise, Schlusswort von meiner Seite, weil Chris und ich, wir machen das immer gerne, dass wir am Schluss eine kurze Abschlussrunde haben, nochmal schauen, okay, was ist es denn, was wir uns denn von diesem Gespräch mitnehmen? Und es sind nur viele Sachen, die ich mir mitnehme, aber eigentlich möchte ich es auf einen einzigen Punkt für mich runterbringen. Nämlich genau diesen Punkt, was bei dir in jedem Satz spürbar ist, dass du die Dinge tust, weil du weißt, was für dich passt und weißt, dass es für dich okay ist, dass es so ist, wie es ist. Und sich eben nicht ganz so sehr in Rechtfertigungen, es muss dann so sein oder man muss es so machen oder wie könnte es denn sein oder sowas, sich da verkopft, sondern einfach ja, ins Tun kommen aus sich selbst heraus. Und das ist das, was ich bei dir enorm stark merke. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles das, was ja in jedem deiner Sätze irgendwie drinnen sitzt, egal worüber du sprichst.
Ja, also vielen, vielen Dank euch. Ich bin total entzückt und wenn man mich sehen würde, ich wäre ganz rot, weil mich das alles unglaublich fährt und ein Blushing. Und ich finde es wunderbar, dass es so Leute gibt für euch. Und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
Bis zum nächsten Mal in der Hidden Kitchen.
Absolut. Und zwar ganz bald.